Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gerne hier und vor 10 Jahren war ich schon mal hier gewesen, damals tatsächlich zu Jean-Marie im Vortrag vor allen Dingen. Heute wird es im zentralen Teil um Ingeborg Bachmann und Ulrike Meinhof gehen, vielleicht zu Jean-Marie nochmal in der Diskussion später. Es ist immer wirklich schön, hier zu sein und mit Kollegen aus der Therapie im Kontakt. Gestern Abend war schon eine alte Kollegin meiner ersten klinischen Zeit, die ich traf und wo man sich austauscht und doch merkt, man hat sich viel zu sagen, aber man kommt aus verschiedenen Arbeitskulturen. Ich bin eben kein Therapeut mehr, kein klinisch tätiger Wissenschaftler, sondern bin bei den Philosophen in Gefilden, die manchmal obskur erscheinen. Aber sie sind auch sehr konkret und meine Erfahrung ist, dass die Ideen, mit denen es die Philosophen zu tun haben, für uns alle wichtig sind, auch wenn wir sie nicht immer ausdrücklich machen. Und ich habe das Privileg, mit Texten umgehen zu dürfen, am Schreibtisch zu sitzen und manche meinen, das sei furchtbar einsam und langweilig. Ist es aber gar nicht, weil man in diesen Texten auch immer Menschen vor sich hat, mit ihnen spricht. Und eine, die das sehr früh verstanden hat, war Ulrike Meinhof in ihrem Studium. Und sie schreibt in Studienberichten an die Studienstiftung des Deutschen Volkes, war eine Exzellenzstudentin, über ihre Arbeit mit Texten. Die Übertragung von sprachlichem Geschehen zwischen zwei Menschen ist gleich dem Geschehen zwischen einem Menschen und einem Gehalt der Geistesgeschichte. Also Ulrike Meinhof war sehr früh überzeugt, dass das Kommunizieren zwischen Menschen ein Pendant hat in der Kommunikation zwischen einem Menschen und einem Text. Ganz aufschlussreich, also eine sehr kluge Frau und ich kann das nur bestätigen, weil man kann indirekt durch die Texte eben viel von Menschen erfahren, vermittelt natürlich, man braucht eine gewisse Fantasie, man kann sich täuschen in dem, wie man Texte liest, aber in jedem Fall schaffen sie die Möglichkeit, mit Menschen im Gespräch zu sein, die schon längere Zeit, vielleicht auch tot sind, sehr lange Zeit, und sind deshalb kulturell ungeheuer wichtig für uns, in dieser sozusagen Verdichtung der Texte dann später erinnert zu werden, verstanden zu werden und auch kontrovers verstanden zu werden. Es ist so, dass sich nichts von selbst ergibt und die Meinung über Texte sehr vielfältig ist. Und was ich Ihnen heute sagen möchte, ist insofern der Blick, wie er mir erscheint, und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Fragestellungen und will in 5 Punkten vorgehen. Zum einen möchte ich etwas sagen am Anfang über die Arche des Verstehens, im Blick auf Hannah Arendt, ganz kurz. Im 2. Punkt kommt Karl Jaspers ins Spiel, dem ich viel verdanke als Psychiater und Philosoph, diesen etwas verrückten Weg, den ich genommen habe. Das ging nur, weil Jaspers sozusagen eine Art Patron im Hintergrund war und mich wissenschaftlich legitimiert hat, überall rum zu hausieren, kann man sagen, ja, und doch irgendwas zu machen, was insgesamt auch Sinn macht. Und es geht um die 2 Kulturen des Verstehens bei Jaspers. Im 3. und 4. Teil möchte ich etwas sagen eben zu Ingeborg Bachmann, Grenzen der Aufklärung und Ulrike Meinhof, offene und geschlossene Kommunikation und zuletzt noch einmal zu Hannah Arendt, Pluralität im Dialog. Ich beginne meinen Vortrag mit der Arche des Verstehens. Hannah Arendt hat 1948, in dem Jahr, als sie erstmals auf Deutsch publizierte, einen Band, in dem ihre Essays erschienen, eine Zueignung an Karl Jaspers geschrieben. Und diese Zueignung ist insofern hoch aufschlussreich, weil sie natürlich als deutsche Jüdin, die die Katastrophe des Holocaust in den USA überlebt hat, zu dem, was passiert ist, Stellung nimmt. Und sehr deutlich sagt, ihr alter Lehrer, Heidelberger Lehrer Karl Jaspers, den sie dann ab dem folgenden Jahr immer wieder auch besucht, ist einer der wenigen, die durch die Art des Gespräches eine Möglichkeit bietet, die Geschichte, wie sie erlebt worden ist, sozusagen unter die Füße zu bekommen. Und sie packt das in die Metapher der Sintflut und der Noahs, die in den Archen unterwegs sind. Und ich möchte ein Zitat aus der Zueignung an Jaspers Ihnen vorlesen. Da schreibt Arendt, es gibt noch verhältnismäßig viele Noahs, die auf den Weltmeeren umherschwimmen und versuchen, ihre Archen so nah wie möglich aneinander heranzusteuern. Und ich glaube, das, was Sie hier in München machen mit den Gesprächen, ist eine ungeheure Möglichkeit, von dem, was Hannah Arendt dort beschreibt für das Gespräch mit ihrem Lehrer, mit denen zu machen, die von der Geschichte auf eine Art betroffen sind, dass sie aus dem Leben gehen wollen. Und ich glaube, dass das Engagement in dieser Arbeit auch beispielhaft ist und zeigt, dass es auch ein Gewinn für einen selbst bedeuten kann, mit Menschen im Gespräch zu sein, die auf eine Weise von Geschichte betroffen sind, wie man es selbst nicht erleben möchte, aber doch offen ist, im Gespräch daran teilzuhaben. Und insofern freue ich mich wirklich, hier vortragen zu dürfen und dass Sie so eine Arbeit hier machen. Das ist was ganz Fantastisches. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, zwei Kulturen des Verstehens, Karl Jaspers. Wie gesagt, dieser Jaspers ist ein Mann, der in der Psychiatrie anfing nach 1900. Er hat das psychologische Verstehen in die Psychiatrie eingeführt, ein großes Buch geschrieben, die allgemeine Psychopathologie, sehr, sehr dick, wie das für solche Bücher sich gehört normalerweise. Und interessant, parallel zu Freud eine Methode des Verstehens entwickelt, die neben der wichtigen naturwissenschaftlichen Form des Erklärens psychischer Krankheit versucht, das innere Erleben des Betroffenen zu verdeutlichen. Das ist so wichtig gewesen, dass er dann im späteren auch über kranke Künstler geschrieben hat. Nietzsche, Van Gogh, Hölderlin. Und in diesen Arbeiten 1920 versucht hat zu zeigen, wie kann man auch mit dem psychologischen Verstehen kranke Künstler, sagen, in dem, was sie wollen, ausdrücken, ihre Kunst als etwas zu verstehen, was zwischen Kunst und Krankheit besteht. Und schon zu dieser Zeit wird deutlich, dass Jaspers, der Psychiater noch war, eigentlich auf einem Weg ist, der ihn aus der klinischen Psychiatrie herausführt. Dass die Beschäftigung mit diesen kranken Künstlern für ihn eine Möglichkeit war, sich mit der Kunst selber zu befassen, mit den Inhalten der Kunst und der Philosophie. Und er hat in der Folge mit viel Glück eine philosophische Professur in Heidelberg erhalten und nun die Möglichkeit gehabt, jenseits des rein psychologischen Verstehens, ein philosophisches, wie er sagt, existenzielles Verstehen zu entwickeln, was etwas anderes ist. Und das ist ganz wichtig, sagen, sich vor Augen zu halten, weil das psychologische Verstehen ist genauso wie das naturwissenschaftliche Erklären etwas, was sozusagen einen Fortschritt hat in der Geschichte. Man kann Dinge besser verstehen, man kann wissenschaftlich herangehen, man kann Fortschritte in der Psychologie, in der Soziologie, in der biologischen Medizin erlangen und deshalb als Experte ein gewisses Set an Wissen erlangen, was den Zugang zum Patienten erleichtert. Ein Fortschritt sozusagen. Aber interessant ist, dass Jaspers Lehrbuch, die allgemeine Psychopathologie, heute noch gelesen wird, weil er über diesen Aspekt des Fortschreitens des Wissens hinausgeht, im Blick auf ein existenzielles Verstehen. Und das ist entscheidend, dass dieses philosophisch-existenzielle Verstehen in dem Sinne kein Fortschreiten des Wissens bedeutet, sondern ein gemeinsames Umkreisen von Fragen, die sich nie eindeutig lösen lassen. Und das ist für Jaspers ganz entscheidend zu sagen, der Psychiater, der Psychologe ist in einer furchtbaren Lage. Er ist psychologisch ausgebildet, soziologisch vielleicht, biologisch, hat da seine Kernkompetenz, wie man sagen kann. Und von ihm wird noch verlangt, in bestimmten Aspekten des Gespräches ein existenzielles Verstehen zu zeigen, wofür es keine Ausbildung gibt. Es sei denn, er hat Theologie, Philosophie, anderes studiert, aber selbst diese Fächer können nur Wissen vermitteln. Das heißt, die Zumutung, mit Menschen über Fragen zu sprechen, die das rein Fachliche übersteigen, gehört zu unserem Beruf, zum therapeutischen Arbeiten. Und Jaspers hat als Existenzphilosoph in seinem Buch der Philosophie versucht, in drei dicken Bänden diese Unmöglichkeit zu umschreiben. Der Weltorientierung im ersten Band des sicheren Wissens, im zweiten Band der Existenzerhellung, der Erhellung von etwas, was wir im Grunde psychologisch nur begrenzt wissen, bis wir an Aspekte kommen, die uns sozusagen im klaren Wissen entzogen sind und zuletzt in dem, was er Metaphysik nennt, ein Begriff, der heute stark umstritten ist, aber eigentlich sagt, es gibt Dinge, die sind unsagbar, aber interessieren uns trotzdem, weil sie für uns wichtig sind, weil sie über unser Leben hinausgehen, das nicht in sich ruht. Und Jaspers sozusagen begeht als Philosoph die Unmöglichkeit, über das nachzudenken, was wir nie ganz verstehen können. Und das ist etwas, was tatsächlich wichtig ist, wo es eben keine festen Ergebnisse gibt wie in der Wissenschaft, sondern ein bestätigtes drüber nachdenken, umkreisen. Kein Fortschreiten, ein Umkreisen von Fragen, was aber trotzdem ungeheuer wichtig ist. Insofern sind die Philosophen seltsame Menschen, weil sie eigentlich immer an denselben Fragen kleben und sie immer wieder spannend finden. Aber das Gute ist, die Fragen haben es in sich und das ist entscheidend wichtig, jede Zeit fragt neu. Jede Zeit fragt in neuen Umständen, neuen Zeitumständen und die alten Antworten werden in einer gewissen Weise mitgenommen, aber immer neu gestellt und neu verwandelt dargestellt. Das ist entscheidend. In der Geschichte ändern sich die Dinge. Man geht zwar voran, aber man umkreist dieselben Fragen in einer neuen Weise. Und das ist Teil dieses Vorgehens von Karl Jaspers. Deshalb die zwei Kulturen des Verstehens, das psychologische Verstehen und zum anderen das existenzielle Verstehen, was in diesem Sinne kein Fortschreiten bedeutet, sondern ein immer wieder altes Umkreisen der Fragen, die uns existenziell angehen und die wir nie endgültig lösen können. Ich komme nach diesem sozusagen theoretischen Rahmen, den ich mit Jaspers gesetzt habe, zu dem eigentlichen, dass ich zwei Fallbeispiele darstellen will. Und wie es eben in meinem Fall so ist, ich habe keine konkreten Patienten mehr. Ich habe das Privileg, mich mit Schriftstellern beschäftigen zu dürfen in meiner Arbeit. Habe gerade eben ein Essayband zu Bachmann, Meinhof und Amary fertig geschrieben, auch Uwe Jonsson, in dem ich eben über Monate mit diesen Menschen im Gespräch war. Zum Teil war das hoch unglücklich. Der Band heißt auch Die Verunglückten. Und eine kurze Anmerkung, es war tatsächlich, der Mann ist am Montag 90 Jahre alt geworden, Hans Magnus Enzensberger, jemand, der nun ganz eigenwillig ist, ein Mann, der glücklich zu leben versteht, der sich entscheidende Fragen immer wieder auch entziehen kann, der mich gelehrt hat, wie wichtig es auch ist, dass existenzielle Fragen an bestimmten Stellen auch ruhen lassen zu können. Das ist auch was ganz Eigentümliches, dass solch ein Mensch, der nicht verunglückt, als Künstler Dinge sieht und sich sozusagen letzten Entscheidungen entzieht, aus der Klugheit heraus überleben zu wollen. Er hat ein Buch auch Überlebenskünstler genannt. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Hans Magnus Enzensberger, der mit allen befreundet war, ein Überlebenskünstler ist, bis heute in seinen Werken. Und dass Meinhof, Jonsson, Amary und Bachmann solche sind, die das Leben so ernst nehmen, dass sie an bestimmten Stellen, weil sie es ganz genau wissen wollen, auch scheitern müssen. Das Unglück sozusagen auch heranziehen. Und wir alle, das glaube ich, ist ganz entscheidend, indem wir Menschen dazu führen wollen, zu überleben, sind solche, die auch die Offenheit der Fragen und das Loslassen können predigen. In einer gewissen Weise nie eindeutig klären zu wollen. Das ist auch eine Kunst des Lebens, Fragen liegen lassen zu können, die wir eigentlich klären wollen. Und nie Eindeutigkeit erlangen zu können. Und insofern ist der Umgang mit solchen Menschen, die sehr genau wissen wollen, auch sehr eigentümlich sind, einer, der einen auch beschweren kann. Also wie in der Therapie, dass man sagt, jetzt reicht es aber mal langsam, ja, diese furchtbaren Texte. Aber sie sind eben auch, und das ist die andere Seite, unglaublich erkenntnisweiternd und lebensweiternd, weil man sieht, wie diese Menschen mit ihrer sprachlichen Fähigkeit Problemstellungen, die alle angehen, verdichten, wie man es sonst im Alltag wenig erlebt. Das heißt, die Schriftsteller, wenn das gut geht, sind solche, die Fragen, die alle haben, in einer Weise stellen, wie sie eben nur wenige verdichten können und die damit bleibend wichtig werden, ihre Texte zu lesen, um Problemstellungen zu verstehen, die alle angehen und die der Mensch normalerweise sonst im Alltag in dieser Schärfe und Genauigkeit nie stellen könnte oder würde. Gut, was heißt das jetzt konkret? Ich gehe zum einen zu Ingeborg Bachmann, übertitle meine kurze Kasuistik Grenzen der Aufklärung. Ingeborg Bachmann, das wissen viele, ist an sich als Philosophin ausgebildet, hat in Wien studiert, hat über Martin Heideggers Existenzialphilosophie promoviert und ganz am Anfang, das ist sehr wichtig, in ihrer Tätigkeit, dieser Doktorarbeit herausgefunden, Philosophie ist etwas, was in dem Sinne nicht wissenschaftlich ist, was über die richtigen Fragen, wo man sachlich was sagen kann, wenig sagen kann, sondern scheinbare Scheinfragen beantwortet. Das war die Kritik des Wiener Kreises an der Existenzialphilosophie. Da werden Scheinfragen geklärt. Und Bachmann sagt, das ist genau richtig, aber es ist eben so, dass wir diese Scheinfragen tatsächlich haben, sie aber nicht wissenschaftlich beantworten können. Das war eines ihrer Ergebnisse der Arbeit über Martin Heidegger, ein wichtiger Mann, aber er kann als Philosoph im Grunde nicht wissenschaftlich argumentieren, sondern seine Fragen gehen wissenschaftlich ins Leere, sondern Kunst und Literatur sind die Medien, so Bachmann, in denen ich diese letzten Scheinfragen über das Leben selbst ausdrücken kann. Das war für sie ganz entscheidend. Und der zweite Philosoph, den sie vielleicht als erste entdeckt hat für die Forschung, war Ludwig Wittgenstein aus Wien eben, der seinen berühmten Traktatus geschrieben hat. Und Bachmann zitiert eben, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Das ist sozusagen Wittgensteins letzter Satz im Traktatus, der es aber trotzdem, trotz seines Schweigens, nicht lassen kann, über die Fragen nachzudenken, die über unser Leben hinausgehen. Also es ist keine Anweisung, die Fragen nicht zu stellen. Und Bachmann, so kann man sagen, hat sich mit der Doktorarbeit freigeschrieben und sich geklärt hat, ich möchte im Bereich der Kunst diesen Fragen weiter nachgehen. Und sie schreibt dann 1959, 60, also vor 60 Jahren, in der ersten Frankfurter Poetikvorlesung, zu der sie eingeladen wird, sehr prominent. Sie war als Lyrikerin bekannt geworden in den Jahren davor, hat diese Dozentur in Frankfurt von Siegfried Unselt eingerichtet. Und dann schreibt sie, wunderbar, als hätte sie Jaspers gelesen, ich zitiere, es gibt in der Kunst keinen Fortschritt in der Horizontalen, sondern nur das immer neue Aufreißen einer Vertikalen. Und die verändernde Wirkung, die von neuen Werken ausgeht, erzieht uns zu neuen Wahrnehmungen, neuen Gefühlen, einem neuen Bewusstsein. Nochmal, ganz entscheidend, es gibt in der Kunst keinen Fortschritt in der Horizontalen. Das ist das, was ich vorhin mit dem Wissen sagte. Die Kunst schafft nicht neues Wissen, kann sie gar nicht. Sondern es gibt immer nur das Aufreißen einer Vertikal, also bildlich gesprochen nach oben, das Umreißen der Fragen nach Metaphysik, der Fragen, die über das Leben hinausgehen. Das ist die Möglichkeit der Kunst. Kein Fortschritt in wissenschaftlicher Weise, den man festhalten könnte, sondern ein immer neues Umreißen von Fragen, die direkt nach oben zielen. Deshalb auch nie ankommen können. Völlig unmöglich. Es gibt keinen direkten Zugang. Es gibt horizontale Veränderungen in der Wissenschaft, aber das Vertikale entzieht sich einer klaren Zuschreibung. Und das ist ihr Postulat. Und eben auch, es gibt Werke, die diese Vertikale besonders stark ausdrücken und denjenigen, der die Werke liest, zu neuen Wahrnehmungen, neuem Bewusstsein erziehen. Das heißt, dichterische Werke sind solche, die die Leser erziehen, Dinge neu zu sehen. Und die Person, auf die sie hier anspielt, ist ihr über lange Zeit geliebter Paul Celan. Das ist sozusagen die Figur, es gibt Filme inzwischen über beide, ihre Liebesbeziehung, ihre tragische Liebesbeziehung. Aber diese Figur, Paul Celan, und nicht zufällig eben jemand, der den Holocaust überlebt hat, über die jüngste Geschichte schreibt, aber so schreibt, dass diejenigen, die nach ihm kommen, gezwungen werden, seine Wahrnehmung wahrzunehmen und über Geschichte nachzudenken. Das ist sozusagen der vertikale Versuch, den Ingeborg Bachmann vor Augen hat, wenn sie so schreibt. Und sie schreibt von Celan, indirekt ohne den Namen zu nennen, von dem Dichter, der wirklichkeitswund und wirklichkeitssuchend ist. Das ist also ganz entscheidend, dass diese existenzielle, von der Geschichte getroffene wirklichkeitswunde Persönlichkeit des Dichters, die Wirklichkeit sucht, in der Dichtung deutlich wird und auch, damals zumindest noch, mit Hoffnungen. Sie bezieht sich auf ein Gedicht von Paul Celan, Engführung, das die Geschichte beschreibt einer Erschießung in den Lagern und während dieser Erschießung diejenigen, die erschossen werden, noch Gebete gen Himmel richten. Ein ganz ergreifendes Gedicht, über das auch Peter Sondi geschrieben hat, ein Gedicht, wo Sondi sagt, es ist an sich autonom, aber im Lesen des Gedichtes strahlt etwas auf, was die geschichtliche Lage derjenigen, die in dem Moment erschossen werden und trotzdem noch beten, dem Leser so vor Augen führt, dass Bachmann dann eben schreibt, ein Stern strahlt noch von Licht. Nichts, nichts ist verloren. Das sind die letzten Zeilen des Gedichtes, die sie zitiert, wo man spürt, ihr geht es darum, in dieser Schilderung der Vernichtung noch den Streif von Hoffnung, den Celan selber einführt, zitieren zu können. Also man sieht höchste Spannung, Vernichtung des Lebens, das Nichts und auf der anderen Seite der Versuch, in diesem Nichts die dichterische Sprache Celans aufzunehmen, nichts, nichts ist verloren. Das ist sozusagen diese Hoffnung, die Bachmann in der Frankfurter Vorlesung ausdrückt und ohne den Namen Celans ausdrücklich zu nennen. Und es gibt inzwischen viele biografische Darstellungen, die diese große Passion untersucht haben, wo es eben um Lieben und Leiden geht. Eine unglückliche Liebesgeschichte, 1948 in Wien begonnen und bis Ende der 50er Jahre mit Höhen und Tiefen. Und entscheidend ist, dass 1957, also 2 Jahre vor der Vorlesung, sagen die Chance am Horizont stand, doch nochmal ganz zusammenzukommen. Celan lebte in Paris, Bachmann in München und es kommt zu einem Treffen in Köln, zufälligerweise, und es entsteht ein Gedicht, Köln am Hof, nach ihrem Zusammentreffen, in dem es heißt, Herzzeit ist stehen, die Geträumten für die Mitternachtsziffer. Verbannt, verloren, waren daheim. Das heißt, ein Moment des glücklichen Zusammenstehens, Zusammenkommens in der Geschichte, ein Moment der vollkommenen Erfüllung, aber eben ein Moment. Celan schreibt das Gedicht, schickt es nach München und Bachmann antwortet nicht, sondern aus einer gewissen Lebensklugheit heraus entzieht sie sich. Es kommen mehrere Gedichte noch. Sie ist eine sehr lebenskluge Frau auch, die weiß, mit diesem hochsensiblen, überseismografischen Dichter, der so schön schreiben kann, kann man nicht leben. Also sehr lebensklug. Das heißt, die Dichtung enthält den Ort des Zusammenseins, des höchsten Glückes, der im Moment vorhanden war, in dieser Kölner Nacht, aber keine Dauer hat, sondern es wird nur verwirklicht in der Dichtung, was sich im Leben nicht verwirklichen lässt. Und danach kommt es zu einem Zerwürfnis zwischen beiden, noch zu treffen, aber letztendlich ist das diese Weichenstellung, dieser Höhepunkt, der dann einer zunehmenden Entfremdung weicht, das kann ich jetzt nicht ausführen, sodass im Grunde in den 60er Jahren beide keinen Kontakt mehr miteinander haben. Und es beginnt nach dieser Zeit für Ingeborg Bachmann die Zeit des Leidens, zum einen über die langen Jahre mit Max Frisch, die Trennung von Max Frisch, und dann sehr verschiedene Liebesbeziehungen, die sie eingeht, ekstatisch lebt, die aber nie mehr diese Qualität haben, dieser Liebe zu Paul Celan, die sozusagen eine Verbindung von erotischer und geschichtlicher Passion, kann man sagen, bedeutet. Alles andere ist nur noch vermittelt, ist nur noch weniger. Und es sind Jahre auch des Klinischen. Sie wird tablettenabhängig, alkoholabhängig, begeht einen Suizidversuch, ist in Kliniken für längere Zeit, lebt in Berlin, schreibt eine Büchner-Preisrede, Berlin als Ort der Zufälle. Und das ist ganz entscheidend, eine Preisrede, in der sozusagen die deutsche Geschichte, Berlin als Ort der Zufälle, eine Metapher ist für das Unglück vieler. Sozusagen das geschichtliche Unglück ist das große Unglück, ein Beispiel für das Unglück, was jedem Einzelnen passieren kann, auch durch die Gesellschaft. Das ist auch die Anfrage der Antipsychiatrie schon. Die Gesellschaft als diejenige, die den Menschen krank macht. Die Männer, die die Frauen krank machen. Und entscheidend ist, natürlich macht die Gesellschaft krank, natürlich machen Männer Frauen krank, aber auch Frauen Männer. Das ist eine andere Sache. Aber entscheidend ist in dieser Eindeutigkeit. Das ist das Fatale, die Eindeutigkeit der Zuschreibung. Das ist das Falsche daran. Das ist sozusagen das Problem. Man hat klare Opfer, klare Täter. Und Ingeborg Bachmann in dieser beeindruckend schön formulierten Preisrede vereindeutigt das historische Leid mit klaren Opfern und klaren Tätern. Aber die Wirklichkeit ist leider nicht so. Und interessant ist für Bachmann selbst, und das wird quasi jetzt für mich auch noch im Schlussteil hier wichtig zu zeigen, dass Bachmann diese klare Trennung zwischen Opfern und Tätern so vollzieht, dass Österreich, das Land ihrer Herkunft, nicht betroffen ist. Es ist Deutschland. Und nun ist seit knapp 20 Jahren deutlich in der Forschung, dass ihr Vater vor 33 schon Mitglied der Partei war. Das heißt, die Täter gehen bis in die eigene Familie hinein. Und Bachmann sozusagen, so kann man ihren letzten Roman Malina lesen, arbeitet sich bis ans Ende an diesem Widerspruch ab. Weil sie sucht zum einen historische Klarheit, weiß aber auch, dass diese Klarheit tödlich ist. Insofern, als man dann selber in seinem Gewordensein sich in Frage stellen muss, die Pietät gegenüber der Familie in Frage steht. Das möchte ich im letzten Teil noch andeuten. Zum einen über eine kurze Erzählung Miranda, die sich verwunderte. Eine wunderbare Erzählung, wo Bachmann als eine Figur den etwas ungewöhnlichen Psychotherapeuten Georg Grodeck als Beispiel nimmt, führt die therapeutische Einsicht, es ist gut therapeutisch nicht klar zu sehen. Sozusagen bei einer Kurzsichtigkeit keine Brille aufzusetzen, metaphorisch gesprochen, weil dieses Nicht-Aufsetzen einem hilft, die Dinge eben nicht so deutlich sehen zu müssen. Das ist ganz entscheidend und sie wäre nicht Ingeborg Bachmann, wenn sie nicht auch sagen würde, Miranda zahlt dafür. Sie sieht die Wirklichkeit nicht und wird am Ende bestraft durch das Misslingen ihres Lebens. Das heißt, es gibt eine Utopie des gelungenen Nichtsehens, die aber im Grunde sich nicht auflöst, positiv. Und Miranda, diese Geschichte steht eben dafür für den Zwiespalt zwischen Aufklärung, die notwendig wäre, aber auch die Nichtaufklärung, die ebenso heilsame Aspekte hat im Leben. Heilsam insofern, als der Mensch darüber hinwegleben kann, aber nicht ewig. Das heißt, Ingeborg Bachmann ist jemand, die im Grunde in diesem Sinne keine Therapeutin ist, sondern die Konflikte, die Spannungen bis zum Ende auch durchzieht in ihren Geschichten, indem sie die Nichtauflösbarkeit der Problematik und die Grenzen des darüber Hinwegsehens verdeutlicht. Jetzt komme ich zum Abschluss dieser kurzen Fallgeschichte zu ihrem letzten Werk, Malina, 1971 erschienen, ein Werk aus dem großen Korpus der sogenannten Todesarten. Und dieses Werk Malina ist das einzige, was zu Lebzeiten erschienen ist. Aus diesem Zyklus der Todesart, und man sieht die Fixierung auf das Problem des Sterbens bei Ingeborg Bachmann. Und in diesem Werk, ich kann das nur ganz kurz skizzieren, sind zwei Figuren dem imaginären Ich gegenübergestellt. Malina, die Figur, die dem Buch den Namen gibt, das ist die aufklärerische Instanz, nicht zufällig Militärhistoriker im Leben, also jemand, der sozusagen aufklärt als Geschichtsmensch. Und Ivan ist die Figur, die für Glück steht, die für die Fähigkeit steht, sozusagen in der Art des Sehens, des gemeinsamen Zusammenseins, die Welt zu vergessen, ekstatisch zu leben. Ein Zustand, den Bachmann schon in den frühen Essays zu Robert Musil gefeiert hat. Den Ausnahmezustand, den anderen Zustand des Ekstatischen, des Herausstehens. Und Ivan ist die Figur, die immer wieder in einem Leben mit Malina diese Momente des Herausstehens ermöglicht, die Injektion von Liebe, wie sie schreibt, in einem Leben der Aufgeklärtheit. Und Sie sehen, es ist ganz kunstvoll in einem inneren Monolog, Dialog mit den Figuren, dass dieses Ich in dieser inneren Spannung steht zwischen Aufklärung, ist sozusagen der normale Anspruch, und dem Moment des Ekstatischen über Aufklärung hinweg selbst vergessen, könnte man sagen, leben zu können. Und am Ende dieses Werkes, im dritten Teil, ist es eben so, das heißt der dritte Mann, dieses System kommt zu einem Ende. Die Injektion von Liebe nehmen ab, Ivan wird verabschiedet langsam, die Aufklärung nimmt zu und am Ende steht dieser Satz, monumental, es war Mord. Die Ich-Figur verschwindet sozusagen in der Wand, löst sich auf und es bleibt vollkommen offen, wie das passiert. Aber der Konflikt ist einer, der sozusagen zu Ungunsten der Liebe gelöst wird und die Aufklärung führt sozusagen in die Vernichtung des Ich. Und im Roman selber, das ist entscheidend wichtig, sind verschiedene Träume eingebaut, die auch Vaterfiguren betreffen. In bewusster Vieldeutigkeit, man kann keine Figur zuordnen, aber die Todeslager kommen vor und es ist sehr deutlich, wenn man ihre Geschichte kennt, dass durchaus auch der Konflikt mit dem Vater verhandelt wird. Und die einzige Figur, die vor diesen Träumen retten kann, ist der Fremde. Und der Fremde ist eine Figur Paul Celans. Er hatte sich 1970 vor Abschluss des Buches das Leben genommen und wird erst nach diesem Tod in das Buch noch eingebaut. In einem Märchen, in einer Märchenfigur, in der viele Gedichte aufgeführt sind, die sie beide 1948 in Wien bewegt haben. Und diese Figur vermag sozusagen diese väterliche Gewalt zu bannen, allein diese Figur. Aber die Figur versinkt eben auch, ertrinkt. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es Celan ist, aber es ist deutlich, sie muss eben auch sterben. Das heißt, es gibt keine Dauer für die erfüllte Lebenswelt. Es gibt nur das Vergehen und es gibt in dem Roman noch keine Auflösung. Und Ingeborg Bachmann, das ist aufschlussreich, hat sowohl in Malina als auch in Miranda immer wieder Szenen der Verbrennung geschildert. Und ihr eigener Tod im Herbst 1973, ein Verbrennungstod, ist ein Tod, von dem man sagen kann, er ist zufällig passiert. Sie hat sich nachts bei einer hohen Dosis an Schlafmitteln mit einer Zigarette entzündet. Sie war eine längere Zeit im Krankenhaus, wurde auch nicht adäquat behandelt, auch nicht im Blick auf ihre Sucht und ist aus diesem Grunde verstorben und erfüllt in gewisser Weise die suizidalen Fantasien ihrer Protagonisten aus Zufälligkeit oder wie auch immer. Aber in jedem Fall sind in den Geschichten die Konstellation ihrer inneren Dynamik abgebildet, in der man sagen kann, Aufklärung ist eigentlich, wenn sie konsequent durchgeführt wird, etwas Vernichtendes. Aber die andere Seite, die Liebe, ist auch etwas, was auch zu kurz greift. Es gibt also keine gute Lösung. Das ist nicht schön zu sagen, aber vielleicht wichtig als eigene Entlastung, dass die Problematiken so sind, dass wir keinen klaren, eindeutigen Weg haben. Und Ingeborg Bachmann, das wäre das Verdienst vor allen Dingen, ist jemand, der das deutlich machen kann. Ich komme zu meinem zweiten Fall, der jetzt kürzer ausfallen muss. Ulrike Meinhof, ich meine, die Arche ist 69 gegründet, fällt in diese hochbewegte Zeit und für mich war es aufschlussreich. Ich habe über sie erst vor 2 Jahren angefangen zu arbeiten, als diese Protokolle der Studienstiftung erschienen. Und man sah, dass diese radikale Terroristin in ihren frühen Jahren eine hochdifferenzierte Studentin der Kunstgeschichte, Philosophie war, der Pädagogik, über die man nicht sagen kann, sie ist einfach da reingerutscht, sondern es war eine, das ist für mich in meiner Forschung wichtig, es war eine stufenweise Entwicklung. Eine Entwicklung, in der offene Formen der Kommunikation zunehmend durch geschlossene Formen der Kommunikation ausgetauscht wurden, durch Gehäuse, auch geistige Gehäuse. Und selbst diese Radikalisierung etwas ist, was über 15 Jahre stufenweise passierte. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Eine Verbindung zu Ingeborg Bachmann ist insofern auch dann ihre Grundproblematik, dass der Vater von Ulrike Meinhof, Werner Meinhof, ein Kunsthistoriker, 1934 auch Parteimitglied wurde, nicht überzeugt, sondern als Opportunist, der Karriere machen wollte, wusste, ohne Partei geht nicht sehr viel und der ein seltsames Doppelleben führte als jemand, der eben zur Partei stand, Ämter einnahm, die Kulturpolitik machte, auch gegen entartete Kunst, aber innen drinnen noch einmal ein protestantischer Christ war, der einer kleinen Sekte zugehörte und sich auch in Texten, die 1941 nach seinem Tod veröffentlicht wurden, sehr deutlich dafür aussprach, dass es sowohl die Geschichte gibt, den Staat, der das Sagen hat, aber innen drinnen noch einmal die Instanz der Kirche, die dem Einzelnen Gewissensfreiheit als einzigen noch verbürgen könnte. Und er selber sozusagen, lutherisch gesprochen, eine Zwei-Reiche-Lehre lebte. Anpassung nach außen an den Staat und nach innen eine Form für sich alleine nachdenken zu können, vor allen Dingen auch in der Kunst. Und damit ein typisches apolitisches, protestantisches Leben, wie es viele führten in der Zeit. Und man kann sagen, dass von dieser Familiengeschichte her Ulrike Meinhof jemand war, der genau diesen Zwiespalt überwinden wollte. Sie fing an als Studentin, als eine apolitische Protestantin, sehr stark auch aktiv in religiösen Kreisen, kam dann in Münster in politische protestantische Kreise, ließ das Religiöse weithin hinter sich, kam dann in Hamburg über die Zeitschrift konkret in bürgerliche politische Kreise, Bohemkreise, lernte Rühmkorff, Joachim Fest, Reich Ranicki, kennen aber auch ihren Mann Klaus-Rainer Röhl, sozusagen die kritische linke Bohem Hamburgs, ging dann 1966 von Hamburg nach Berlin in die studentische politische Szene, die Extreme, um Rudi Dutschke, der ein guter Freund wurde. Und dann ist eben entscheidend, dass sie 1970, lernte 69 Bader und Enzling kennen und dass sie 1970 mehr zufälligen Anführungsstrichen aus dieser Sympathisantenrolle, die sie bis dahin eingenommen hatte, in eine aktive Rolle kam, indem sie bei der Befreiung von Andreas Bader aus einer Bibliothek, wo sie quasi eine Art Lockvogel war, sich entschied, aus dem Fenster zu springen, als er aufsprang, das heißt, den Sprung in die Illegalität zu wagen. Und ab diesem Moment war sie eben einer Form der Kommunikation, in der ihre ureigene Fähigkeit, ambivalent zu sein, in ihren Aussagen vielfältig zu sein, zwar eindeutig, aber wieder sich zurückzunehmen, zu zögern, zu zaudern, Zwischenräume zu öffnen, diese Möglichkeit war auf einmal nicht mehr gegeben, sondern sie war Teil dieser geschlossenen Kommunikation, zuerst in der Praxis und ab 72 in der Haft. Und ich kann es hier nur ganz kurz andeuten, wenn man die Kasiba liest aus der Haft, die durchaus staatlich zugelassen waren als Formen der gegenseitigen Selbstzerfleischung der Inhaftierten, ist es sehr deutlich zu sehen, wie sozusagen Ulrike Meinhof immer noch als diejenige angesehen wurde, die als bürgerliches Hätschelkind in ihrer intellektuellen Brillanz und Ambivalenz ständig sich rechtfertigen musste. Das heißt, sich übereindeutig verhalten musste, bis hin zu Selbstbezichtigung schlimmster Art. Das heißt, diese geschlossene Kommunikation treibt zu einer Eindeutigkeit, die in der Persönlichkeit selber so gar nicht angelegt ist. Das ist, sagen wir, ganz aufschlussreich im negativen Sinne, wie geschlossene Kommunikation Menschen in Eindeutigkeiten treiben, die in ihrer Persönlichkeit so eindeutig nicht angelegt sind. Und insofern ist eine stufenweise Radikalisierung mit diesen letzten Sprungen eine Wirklichkeit, aus der es kein Entrinnen mehr gibt. Und am Ende, das ist es eben so, 1976, dass es sich so zuspitzt, dass als im Prozess in Stammheim die Rede ist von einem Hamburger Attentat auf das Springer-Verlagsgebäude, die Schuld, die Verantwortung allein Ulrike Meinhof zugesprochen wird von den anderen. Ich sage, sie war verantwortlich und dort waren erstmals auch Arbeiter verletzt worden. Das heißt, sie selber wird von ihren Mitstreitern, Gudrun Enslin, Bader, alleingelassen in der Verantwortung und wenige Tage später nimmt sie sich das Leben. Und in diesem Sinne ist es sozusagen ein Ende, was bislang immer noch offen ist. Man kann nicht sagen, hat sie wirklich selbst mal begangen. Es ist stark zu vermuten. Es gibt auch andere Meinungen. Aber in jedem Fall ist es ein Ende ihres Lebens, in dem sie eine Eindeutigkeit sucht, von der man sagen kann, sie geht den Weg von Martin Luther zu Thomas Münzer. Thomas Münzer, von Ernst Bloch als dem Theologen der Revolution gekennzeichnet, war jemand, der eben Eindeutigkeit suchte, der Gerechtigkeit jetzt sucht, in diesem Leben. Und der sich mit den Bauern, gibt das wunderbare Panoramamuseum in Bad Frankenhausen, den man sehen kann, eben die Szenerie, wo Münzer sagt, wir wollen gegen die Fürsten aufstehen. Luther, der sozusagen dagegen gewettert hat, wie könnt ihr das Schwert erheben, ist der Gegenspieler, der eben die zwei Reiche lehrt. Und Thomas Münzer, derjenige, der sein Leben dran gibt, um Gerechtigkeit jetzt herzustellen. Und man kann sagen, dass Ulrike Meinhof in diesem Sinne auch mit ihrem eigenen Tod für diese Gerechtigkeit jetzt einstehen wollte, die nicht durchzusetzen war. Und wenn man ihren Bericht an die Studienstiftung liest, ist es sehr plausibel, weil sie sich seit den frühen Jahren immer wieder mit Passionsmotiven beschäftigt hat. Sie hat Bilder ausgelegt, sie hat Barocklyrik ausgelegt. Und man sah immer diese Faszination an denjenigen, die sozusagen das Passionsmotiv in der Kunst ernst nehmen. Bis hin zu ihrem eigenen Sterben 76. Und insofern ist für das Verständnis eines suizidalen Menschen immer auch dieser weltanschauliche Hintergrund sehr wichtig zu verstehen, obwohl man es nie eindeutig lösen kann. Es sind alles in einer gewissen Form Vermutungen, die etwas für sich haben, aber nie eindeutig sind. Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Noch einmal Hannah Arendt und die Pluralität im Dialog. Die beiden, Ingeborg Bachmann und Ulrike Meinhof, stehen für eine Wahrnehmung der Geschichte, die sehr deutlich macht, es ist keine gute Geschichte. Und sagen, der Holocaust ist für alle Schriftsteller, Jean-Marie hat ihn selbst durchlitten, sozusagen die Metapher für das Unglück der Geschichte, für die Sinnlosigkeit der Geschichte, aber auch die Notwendigkeit, sich daran zu messen, eine Art Prüfstein, könnte man sagen. Und Hannah Arendt, die ins Exil gehen konnte, ab 41 in den USA lebte, ist jemand, die wie wenige auch über diesen Zivilisationsbruch, wie sie sagten, nachgedacht hat, die aber immer, und das ist entscheidend, keine eindeutigen Lösungen vorgab. Sie war nicht Teil der europäischen Linken, sie war nicht Teil der Konservativen, sie war jemand, der, wie gesagt, unabhängig gedacht hat. Und es ist kein Zufall, dass Hannah Arendt bis 89 jemand war, der in Westdeutschland nicht furchtbar angesehen war. Die deutsche Linke konnte mit ihr nicht sehr viel anfangen. 68 war nichts für Hannah Arendt, obwohl sie Essays über Brecht und Rosa Luxemburg geschrieben hatte, mit Daniel Cohn-Bendit befreundet war, war sie sozusagen in Deutschland als jemand, der eben nicht dezidiert links dachte, sondern hoch umstritten. Sie hat nicht in großen Theorien gedacht, sondern von Einzelnen her. Und sie hat auch keine klaren Lösungen vorgegeben, sondern deshalb ist sie, glaube ich, auch für uns heute so wichtig geworden. Sie ist jemand, der im Prozess denkt. Das ist ein typischer Begriff. Aber sie hat es eben vor allen Dingen auch von der antiken Philosophie her gedacht. In einem wichtigen Text über Sokrates 1954, wie auch in ihrem Sterbejahr 75, in dem Buch Vom Leben des Geistes, beschreibt sie die sokratische Form des Nachdenkens über sich selbst als eine Alternative zur tyrannischen Wahrheit des Platon. Das heißt, die Philosophen, so Arendt, seien immer versucht, in dieser desorientierten Wirklichkeit eindeutige Wahrheit vorzugeben, feste Werte. Eine durchaus nachvollziehbare Versuchung, eine wichtige Sache, dass man pragmatisch klare Pfeiler einzieht. Aber für Arendt war sehr deutlich, kein Philosoph hat einen privilegierten Zugang zur Wahrheit, zur letzten Wahrheit. Und es gibt in diesem Sinne keine tyrannische Wahrheit, sondern es gibt Wahrheiten, wie es mir erscheint. Da ist sie sozusagen sokratisch und sagt, in der Gesellschaft, so hat sie es in den USA erfahren, müssen wir Pluralität als anstrengende Pluralität leben, indem wir uns zusammensetzen, den Dialog suchen mit den anderen, sagen, wie es uns erscheint, fragen, wie es dem anderen erscheint und zu Kompromissen kommen, ohne diese letzte Wahrheit zu haben. Und das ist äußerst schwierig. Und Hannah Arendt setzt noch einen Moment hinzu, in dem sie sagt, wir selbst müssen mit uns leben als solchen, die in sich plural sind. Also wir selbst sind nicht eindeutig. Wir selbst haben vielfältige Meinungen in uns, die sozusagen in uns umstritten sind. Wir denken heute so, wir denken morgen so. Und die Pluralität gehört sozusagen in uns selbst als moderne Individuen. Und der Dialog, das ist das Interessante bei Arendt, kann in gewisser Weise befreien, nach außen eindeutig zu werden, im sozialen Rollenkontakt mit dem anderen. Das heißt, das Gespräch bietet nicht nur die Möglichkeit, sich zu vermitteln unter verschiedenen Meinungen anderer, sondern auch die eigene Vielfältigkeit in einer klaren Rollenzuschreibung, die jetzt gilt, zu überwinden, in eine soziale Eindeutigkeit im Moment. Das ist auch Teil des Dialogischen bei Hannah Arendt. Und insofern, damit möchte ich schließen, komme ich an dieser Stelle nochmal zurück zu Karl Jaspers und dem Anfang der zwei Kulturen. Wenn man überlegt, was heißt das für das Therapeutische? Dann gibt es eben zum einen, wie ich anfangs sagte, die Notwendigkeit in Fortbildung Wissen zu lernen, neue psychologische Techniken, sozialwissenschaftliche Techniken, Erkenntnisse, biologische Erkenntnisse, alles ganz entscheidend. Und diese Kultur sozusagen ist die Pflicht, ohne die geht es nicht. Also wer therapeutisch arbeitet, muss sozusagen dies erfüllen, aber ohne die Kür geht es eben auch nicht. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass die andere Kultur, und ich möchte sie eben nennen, die erste kann man nennen, die Kultur des fachlichen Wissens, und das andere ist die Kultur des sokratischen Wissens und eben Nichtwissens, des Relativen. Und dass diese Kultur Ausdruck des therapeutischen Lebens auch sein muss, wenn man denn die Idee der Pluralität ernst nimmt, der letzten Uneindeutigkeit im Einzelnen, wie auch in der Gesellschaft über das, was Geschichte ist und was ihren Sinn ausmacht für uns. Vielen Dank.